Welcome to the Retail Reality Show.
Hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Retail Reality Show. Mein Name ist Nino Bergfeld und mit mir ist wieder dabei mein Co-Host Martin Bressem. Hi Martin, wo erreichen wir dich denn heute?
Ich stehe hier gerade in Köln im Homeoffice und freue mich, dass wir heute die nächste Episode aufnehmen. Geht's dir auch gut, Nino? Du bist in München, ne?
Ich bin in München, genau. Kann man wieder ein bisschen verschnaufen hier. Die heißen Tage sind rum.
Ja.
Und bin auch heute im Homeoffice, genau.
Sehr gut, sehr gut. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute zu Gast haben Oliver Kerl, Vorstand CDU Köln und darüber hinaus aber auch vieles mehr. Herzlich willkommen, Olli, zu unserem Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich.
Du bist auch gerade in Köln, ne?
Genau, in Köln, auch im Homeoffice.
Sehr gut. Dann freuen wir uns sehr, dass wir heute die erste Ausgabe rund um das Thema auch Politik etwas beleuchten können, im Kontext natürlich mit Retail und dann Experten für gewinnen konnten, der auch selber sehr viel Retail-Erfahrung hat. Vielleicht wollen wir da mal direkt so ein bisschen einsteigen. Olli, vielleicht magst du noch mal kurz ein, zwei Worte zu dir sagen, wie du zum Thema Retail gekommen bist und wie dann auch der Schwenker rüber in die Politik kam, dass wir da einfach noch so ein bisschen besseren Eindruck von dir bekommen und auch die Zuhörerinnen wissen, mit wem sie es zu tun haben.
Ja, sehr gerne. Ich bin also eine echte Kölsche Jung, hier aufgewachsen, studiert und schon während des mündlichen Examens habe ich angefangen in der Modebranche und der Firma S. Oliver. Man darf ja hier, glaube ich, ein paar Namen nennen in so einem
Experten-Podcast.
Wir haben hier diese Shop-in-Shop und die Store-Strukturen im Norden Deutschlands mit aufgebaut, habe eben Großhandelserfahrungen. Das war damals ein Markenlieferant, noch nicht so bekannt. Der ist ja dann relativ groß geworden. Das war Anfang der 90er Jahre und dann habe ich mich Mitte der 90er Jahre selbstständig gemacht, hier mit einer großen Einzelhandelskette aus Köln, Eigenprogramme aufgesetzt, also Eigenproduktion, sehr viel China, sehr viel Türkei. Und das habe ich eigentlich dann über 12, 13 Jahre gemacht, also immer hin und her gejettet, Musterteile gekauft, Kollektionen sozusagen selber kreiert mit Partnern zusammen, die dann auch selber produziert und dann eben mit einer sehr schlanken Struktur hier an große Ketten in Deutschland verkauft. War eine sehr, sehr spannende Zeit. Und dann habe ich eben auch so eine kleine Modekette aufgebaut mit eigenen Läden. Also ich sag mal, alle Bereiche, Großhandel, Produktion, Eigenmarke, aber auch eigener Retail, erlaube ich mir so ein bisschen Erfahrungen mitzubringen.
Spannend. Du bist quasi vom Fach, aber von beiden Fächern. Ne? Wenn man sich so die Retail-Reality-Show immer wieder mal anhört, ja, und unsere Stammhörer, die wissen es vielleicht, wir zoomen ja immer ein bisschen rein, ja, auf den Nukleus, ja, des Handels, den Store, ja, E-Commerce, Sustainability hatten wir auch in der letzten Folge. Aber wir zoomen auch ganz gerne mal raus. Ja. Stadtentwicklung, Quartiere haben wir schon diskutiert. Deswegen finde ich super spannend, dass du quasi aus beiden Welten Erfahrungen mitbringst. Bin gespannt.
Mhm. Ja. Wie ging es denn dann rüber in die Politik? Das ist jetzt noch spannend zu hören.
Ja, auf jeden Fall. Also das Motto hieß dann irgendwann 2016, machen statt meckern. Immer sehr politisch sozusagen informiert und unterwegs gewesen, aber eben nicht in Parteien unterwegs, war ja auch Firmenaufbau, Familie. Aber irgendwann habe ich mir das dann überlegt, dass das vielleicht ein sinnvoller Move sein könnte, dass man sozusagen seine Erfahrungen aus dem Kaufmannsdasein, aus dem Mittelstand in der Politik ein bisschen unterbringt. Das ist mir dann auch eine Zeit lang gut gelungen. War Mitglied des Landtags 2017 und konnte mich dort eben auch um die Themen Digitalisierung, Wirtschaft, Mittelstandspolitik durfte ich mich kümmern und wurde dann eben auch zum Sprecher für vitale Innenstädte, kommen wir sicher gleich zu, aber eben auch zum Thema Einzelhandel. Und ja, jeder versucht da seine Expertise auch in der Fraktion, in der Politik in Düsseldorf so gut wie möglich einzubringen. Und dann kam natürlich Corona und da konnte man, glaube ich, auch ein bisschen was bewirken. Da gab es ja sehr viel auch das Thema Förderprogramme und auch einen stärkeren Nukleus auf Einzelhandel, Gastronomie, auf die Innenstädte, weil die natürlich durch die Lockdowns auch stärker in den Mittelpunkt der Politik gerückt sind.
Ja, absolut. Stichwort Förderprogramme, wie hast du das so wahrgenommen? Also hat das letztendlich was gebracht, dann auch im Retail selbst so? Ich persönlich bin da ein bisschen kritischer. Ich hatte so das Gefühl, dass irgendwie die Gelder nicht so ganz richtig an den richtigen Stellen angekommen sind oder die Prozesse ein bisschen zu schwierig gestaltet waren, um da irgendwie Fördersummen auch für sich gewinnen zu können. Wie ist da so deine Sicht auf das Thema?
Also da war ich jetzt auch persönlich sehr, sehr nah dran, auch in Berlin und in Düsseldorf bei den Banken, wie man solche Programme optimieren kann. Natürlich sind die Branchen, die dann durch die Lockdowns so massiv getroffen worden sind, da hatte der Staat ja letztendlich die politische Verantwortung, da auch zu helfen. Ob das jetzt alles optimal gelaufen ist im Nachhinein, weiß ich nicht. Aber es ist zumindest etwas geschaffen worden, wie man diesen Zeitraum der Corona-Pandemie und der Lockdowns, dass man die überhaupt überleben konnte. Denn das Ganze war ja so neu. Die Vermieter wussten ja auch nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und das war schon eine sehr, sehr herausfordernde Zeit. Alle mag es sein, dass es an der einen oder anderen Stelle nicht gut gelaufen ist. Aber ich glaube, es gibt kaum ein Land in Europa, was da so stark mitgeholfen hat von Seiten des Staates. Also wie immer im Leben, ich sag mal, leichtes Plus für die Programme. Aber klar, alles geht immer noch besser zu machen. Und bei der nächsten Pandemie wissen wir vermutlich, ob es besser gehen würde. Ja,
ja, macht Sinn, absolut. Dann kommen wir doch mal ins erste Thema rein. Wir haben uns hier aufgeschrieben, Wandel im Handel. Bei dir steht ja auch bei LinkedIn, NRW goes digital. Vielleicht können wir da so ein bisschen drüber sprechen, wie dein Blick auf das Thema Retail ist und was die Politik auch leisten kann. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen über Förderprogramme gesprochen. Das war jetzt mehr im Kontext der Pandemie. Aber wenn wir jetzt mal da so das ein bisschen ausklammern und sagen, Status quo heute, was passiert denn gerade zum Retail? Wie bringt sich die Politik ein? Was ist möglich? Was sind so gerade Themen, die dich auch beschäftigen? Da sind wir super neugierig, was da gerade so abgeht.
Ja, Retail wird natürlich in erster Linie immer noch verstanden als stationärer Handel, aber wir alle wissen, dass das inzwischen nur noch die halbe Wahrheit ist. Es ist eben ein sogenannter Connected Retail, es ist unheimlich viel online getrieben und darauf, das hat natürlich den Strukturwandel im Einzelhandel nochmal massiv befeuert und darauf müssen Städte und Politik natürlich Antworten finden. Denn die Städte sind durch den Onlinehandel, aber eben auch durch zu laxe Flächenausweisungen noch in den 80er und 90er Jahren, einfach haben wir zu viel Fläche, damit auch zu viel Ware im Markt. Und das alles zurückzudrehen und diesen Strukturwandel gleichzeitig zu begleiten, ist sozusagen die Hauptaufgabe eigentlich. Und da wir zu viel Fläche haben, das ist meine These, muss Politik dafür sorgen, dass wir die bestehende Fläche auf Dauer anders nutzen, also neue Nutzungen und verschiedenartige Nutzungen hinzukriegen und sogar so weit zu gehen, dass wir auch in Städten den reinen Einkaufskern auf Dauer etwas eindampfen. Wir haben zu große und lange Fußgängerzonen und das sind dann Ketten von Geschäften, die eben zum Teil entweder leer stehen oder eine Nutzung haben, die der Stadt auch nicht gut tut. Und das eben alles so komplex, weil es auch übereinander lappt, dass man sozusagen das auch sowohl Städte planerisch, wie aber eben auch regulatorisch schneller jetzt in den Griff kriegen muss. Vielleicht mal zwei, drei Themen. Digitalisierung ist für mich das eine, da geht es um alle Anträge, was das Bauamt bearbeiten muss. Das ist definitiv, sind wir da 10 Jahre zu spät. Wir haben eine digitale Bauakte zum Beispiel in Köln jetzt mal pilotweise probiert, aber auch da ist es jetzt noch nicht so, dass ja alles sofort richtig klappt. Was wir vom Land gemacht haben, war das Thema Nutzungsänderung zu erleichtern, dass wir eben schneller in Flächen reingehen können, dass das örtliche Bauamt, also in den Kommunen, aufgrund der Bauordnung schneller eine andere Nutzung genehmigen kann. Das klingt jetzt erstmal bürokratisch, ist aber einer der Hauptpunkte, wie man überhaupt schneller auch Flächen umwandeln kann. Ja. Der andere große Trend sehen wir natürlich jetzt bei den...
Oliver, da habe ich vielleicht mal eine kurze Frage. Vielleicht, wir versuchen immer, das möglichst einfach zu erklären und den Punkt, den würde ich nochmal genauer beleuchten. Wie kann ich mir das vorstellen? Weil am Ende, ich stelle mir das so vor, Angebot, Nachfrage, es gibt eine Firma, ja, sagen wir mal, nehmen wir mal einfach mal ein H&M und es gibt ein Angebot, ja, wird definiert durch den Vermieter, ja, der vielleicht ein Geschäft oder den ganzen Block, ja, die ganzen Real Estate Entwickler also ownen und die treffen sich irgendwo. Und jetzt sagst du aber, wir müssen, also da muss die Politik aktiv reingehen und denen dann was vorschreiben, oder? Wie kann ich mir das vorstellen? Dass ich dann sage, hey, die Fläche ist vielleicht gar nicht für Fashion, nee. Also da sollte eher ein Lebensmittel rein, oder? Kannst du mal ein bisschen genauer das beschreiben? Das
ich meine, dass bei bestehenden Immobilien, ich wollte darauf zum Beispiel auf die klassischen Kaufhof- und Karstadt-Immobilien oder früher Hertie und Horten, dass wir 4 Geschosse haben und dass wir 3 Geschosse oben kaum mehr mit Retail besetzen können. Es gibt einen Trend zur Vererdgeschossung und ich bin der Letzte, der H&M und dem Eigentümer sagen will, was er in seiner Immobilie machen will und soll. Also ich glaube weiterhin an Retail im Erdgeschoss, glaube aber, dass es kaum mehr über das erste OG hinausgeht. Und es ging bei den Nutzungsänderungen in erster Linie auch um die höheren Etagen und eben aber um Möglichkeiten, wenn einer rausgeht, dass wir schneller auch zum Beispiel Gastronomie ermöglichen. Das hat zum Teil, wir haben 2 Jahre Leerstand, nur weil wir keine Nutzungsänderung von der Kommune genehmigen. So war das gemeint.
Stehe. Okay.
Ich kann dir noch ein Praxisbeispiel geben, Nino, wo ich gemerkt habe, dass die Prozesse noch ein bisschen zu langsam sind. Das war jetzt in dem Beispiel in Düsseldorf, aber ist wahrscheinlich in vielen anderen Städten ähnlich. Als wir unseren Blank Pop-Up-Store in Düsseldorf gemacht haben, auf der Shadowstraße, war es tatsächlich eine ehemalige H&M-Fläche. Und da ging es dann um Themen wie Brandmeldeanlage, Schaufensterfront, Werbeanlagen und viele andere Dinge, die bürokratisch sind, bis hin zu potenziellen Nutzungsänderungen, wenn du Gastronomie-Themen mit integrieren möchtest, andere Dinge. Und wir haben dann, glaube ich, den Launch des Stores um 4, 5, fast 6 Monate verschieben müssen, einfach weil diese Prozesse mit dem Bauamt, mit der Feuerwehr für die Abnahme der Brandmeldeanlage und einfach sehr langwierig sind. Dann kam noch irgendwie Sommer und Urlaub und alles Mögliche dazwischen. Und da kann ich mir vorstellen, Olli, wenn da digitale Prozesse mit reinkommen, vielleicht auch eine Art Plattform irgendwann mal, wo du deine Unterlagen hochladen kannst, wo du auch einsehen kannst, ob schon eingelesen worden ist oder eingesehen worden ist, wann es freigegeben wird, welche Möglichkeiten es gibt in der Nutzungsänderung, dass das einfach die Prozesse beschleunigt. Was dann wiederum auch die Attraktivität der Stadt fördert, weil natürlich Pop-up-Projekte oder Nutzungsänderungen total wichtig sind, um die Stadt vitaler zu machen. Nur schreckt das natürlich ab, besonders für Startups und kleinere Unternehmen, wenn du dann wahnsinnig viel Ressource draufsetzen musst, solche Prozesse anzuschieben und Unterlagen aufzubereiten. Dann hast du manchmal Lagepläne von Immobilien, die irgendwie noch nicht mal digitalisiert worden sind, sondern in irgendeinem Aktenordner liegen und dann erstmal eingescannt werden müssen und, wenn es eine sehr alte Immobilie ist. Also da haben wir auf jeden Fall interessante Erfahrungen machen können.
Ja, genau. Und das ist ja nur der Weg dahin. Ich glaube, bei dem Ziel sind wir uns alle einig, das ist der Binsen. Inzwischen, dass die Städte attraktiver werden müssen, dass wir die Aufenthaltsqualität der Kunden dort erhöhen müssen und dass es eben nicht mehr nur ein Ort ist, in dem wir irgendwelche Bedürfnisse decken, weil das können wir eben auch über so viele Kanäle inzwischen. Das heißt, eine Stadt muss sozusagen sich eine eigene Geschichte erfinden, warum die Leute gerne dorthin kommen wollen. Und deswegen sind eben neue Nutzungen und gemischte Nutzungen so wichtig, weil es eben diese Monostruktur von den vielen Franchise-Läden und Modeketten, die zieht die Leute eben nicht mehr in die Städte rein. Und das erleben wir in kleinen, mittleren und in Großstädten. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass die Politik, und deswegen bin ich ja auch heute eingeladen, von der Regulatorik es schneller möglich macht, dass wir aus bestehenden Immobilien so ein Mixed Use aus Handwerk, Logistik, Kunst, Erlebnis, Coworking, Startups, Seniorenwohnen, keine Ahnung, hinkriegen. Ja, und der andere große Punkt, den wir auch in der Landespolitik mit angestoßen haben, ist, wie machen wir den Lebensmitteleinzelhandel, kurz LEH, eben auch so, denken den mit als Akteur für die Innenstädte, dass wir den eben nicht nur draußen auf der grünen Wiese haben, sondern dass wir eben Frequenzbringer auch in die Stadt wieder reinbringen.
Das sehe ich auch. Ich komme aus dem Bayerischen Wald, aus einem kleinen Ort, Roding. Da sehe ich das auch. Da hat es die letzten Jahre einen Riesentrend gegeben, die LEH-Läden, ja, wie du gerade sagst, Aldi zum Beispiel, aus der Stadt raus zu bringen. Oder in einer nächstgrößeren Nachbarstadt ist es noch krasser. Da gibt es ein ganzes Center und da ist die Innenstadt auch tot.
Ja.
Würdest du sagen, das sind alles Fehlplanungen der letzten Jahre? Oder war das einfach so, dass man das in den letzten 20, 30 Jahren so beschlossen hat und kommt jetzt drauf, verdammt, die Innenstädte sind ja irgendwie leer?
Zweierlei. Sozusagen das Erfolgsfundament des Discounthandels, das kommt ja nun aus Deutschland, da sind die erfolgreichsten Discounter der Welt eigentlich geboren. Die sind natürlich nur durch die grüne Wiese so denkbar gewesen. Ja, also gab immer den Satz von Herrn Brandes von Aldi, wir zahlen maximal 1% vom Umsatz Miete. Ja, das geht natürlich nur auf der grünen Wiese, wenn man sich so eine Halle zusammenbaut, wie es Aldi eben einfach gemacht haben. Das sind ja Schuhkartons sozusagen, große Schuhkartons. Und die andere Seite war eben, dass das eben auch zum Teil zu leichtfertig ermöglicht wurde. Ja, das ist dann die Regulatorik, genauso wie bei den Einkaufszentren. Es wurde einfach zu viel Fläche genehmigt. Das sind Fehlentwicklungen, die jetzt uns treffen. Und deswegen ist es eben wichtig, dass beide Seiten da aufeinander zugehen. Wir brauchen ein bisschen mehr Flexibilität bei den Einzelhandelserlassen und Konzepten. Und gleichzeitig brauchen wir auch die Flexibilität von den Discountern und Supermarktketten, sich auch mit einer anderen Immobilienform zu beschäftigen. Das sind dann eben mal 700 Quadratmeter, mal 600 Quadratmeter, aber dafür in der Innenstadt. Und da muss man eben andere Möglichkeiten finden, wie das für beide Seiten attraktiv wird. Aber ich halte sehr, sehr viel von der These, dass wir Frequenzbringer brauchen in die Innenstädte.
Und das vor allem der LEH. Ja.
Wir haben,
was mich auch noch in dem Kontext interessieren würde, du hast ja auch schon öfter jetzt angesprochen, die Vitalität der Innenstadt, hast in der Einleitung auch gesagt, ja, wie, und du hast vorhin mal ein paar Beispiele genannt, ja, Coworking zum Beispiel oder jetzt den LEH. Wenn du vielleicht mal so deine Blaupause uns mitgeben könntest, wie sieht denn eine vitale Innenstadt aus, wie sie die nächsten nicht nur 5 Jahre, sondern 50 Jahre vielleicht? This is the future of
retail. Ja, da könnte man jetzt wirklich sehr viel zu sagen. Ich sag mal, ein schöner Begriff ist eigentlich, dass eine Stadt ein Marktplatz sein sollte. Und zwar nicht nur an einem Mittwochmorgen als Wochenmarkt, sondern eigentlich die ganze Woche über, zumindest einen Großteil der Woche. Ein interessanter Marktplatz, wo man gerne hingeht, wo man sich austauscht, wo man sich trifft, wo man Kaffee trinkt, wo man Kölsch trinkt, wo man auch einkauft, ja, und wo man in klassische Retail-Geschäfte geht, wo man das Sortiment hat, was dort hängt. Da kommen wir sicher gleich noch dazu, wie auch Modehandel heute funktioniert. Digitalisierung nicht nur im Front Office, sondern vor allem auch nach hinten, wie man eben heute Sachen verkauft, die gar nicht im Laden hängen. Aber natürlich auch Konzepte, wo wir reine Hybrid-Geschäfte haben, wo wir reingehen, wo wir mit iPads versuchen, ein Sortiment uns selber zusammenzustellen. Also all diese Möglichkeiten, wie ein Retail heute aussehen kann. Aber eine Stadt als Marktplatz finde ich eigentlich ein so ganz schönes Bild. Und wir haben viele Diskussionen auch in den Stadtteilen, in den Kleinstädten gehabt. Was ein Wochenmarkt, ja, der nimmt den Fleischer, das Geschäftswerk ist natürlich falsch. Solange viele Leute in den Ort kommen, ist der Ort als Ganzes interessant. Und natürlich auch ein Problem oft in den Städten, dass die Akteure, die einzelnen Händler, deswegen heißen sie immer Einzelhändler, aber auch die Eigentümer und die Kommune nicht immer so auf einer in eine Richtung gearbeitet haben. Und wenn wir gute Stadtentwicklung sehen, also immer wird der Münster genannt oder Düsseldorfer Köhe als Beispiele, wo Retail auch richtig gut funktioniert, da sind die Akteure gemeinsam unterwegs, weil man eine gewisse Geschichte über seine Stadt oder seinen Stadtteil erzählen will. Und das ist eben die große Herausforderung. Und nochmal das Thema Fläche. Wenn du zu lange und zu große Einkaufsstraßen hast, die müssen verkürzt werden, damit da, wo wirklich was stattfindet, also wo der Marktplatz ist, dass der ein bisschen knapper ist, dass sich die Läufe und die Frequenzen nicht so verlieren. Und das sind eben so viele Dinge, auch unter so einem Zeitdruck, den wir jetzt gerade haben. Das ist schon wirklich knackig, bis auch die Mieten sich anpassen an die jeweiligen Geschäftsmodelle und andersrum. Das sind Prozesse, die wirklich relativ hart gerade.
Würdest du sagen, da sind wir jetzt auf einem guten Weg? In der Einleitung hatten wir auch Corona kurz angesprochen und was das mit den Läden gemacht hat und dem Einzelhandel. Würdest du sagen, oder wenn du uns vielleicht mal so aus deiner Perspektive kurz wiedergeben könntest, wo wir da gerade sind in der Entwicklung?
Also in Corona ist ja schon mal aufgeploppt das Thema Vermieter, Mieter, weil wenn es einen Lockdown gibt, wer ist dafür eigentlich sozusagen verantwortlich? Wer trägt das wirtschaftliche Risiko? Und das hat dann auch versucht, der Bund als Gesetzgeber nochmal zu regeln. Am Ende des Tages hat man sich dann pragmatisch so ein bisschen darauf geeinigt, wenn ich das so einigermaßen überblicken kann, dass man sich die Kosten dieses ersten Lockdowns geteilt hat. Im zweiten Lockdown gab es ja dann deutlich größere Programme. Das ist die Vergangenheit. Was bedeutet das jetzt für die Zukunft, dass sich die Mieten wirklich jetzt großartig angepasst haben? Das sehe ich jetzt aktuell noch nicht. Dadurch, dass wir diese Inflation der letzten 2 Jahre haben, sind ja auch im normalen gewerblichen Mietverhältnis die Mieten sozusagen daran gekoppelt. Sogenannte Indexmieten. Das heißt, Inflation stark ist, steigen auch die Mieten wieder, weil die Vermieter das mit den Mietern so geregelt haben. Und wenn die Mieten letztendlich dann über 2 Jahre nochmal um 15% steigen, sehe ich sehr viele Geschäftsmodelle im stationären Handel noch mehr unter Druck. Also da sind wir noch nicht wirklich auf einem guten Weg. Was eher schon passiert ist, dass wir aus großen Immobilien das großes Verständnis dafür gibt, wie wir die auf Dauer neu nutzen müssen. Aber in der Kürze der Zeit glaube ich natürlich auch, dass der Retail sich anpassen muss. Jedes Geschäftsformat steht ja selber auch auf dem Prüfstand. Wie aktuell ist dein Sortiment, dein Geschäftsmodell, deine Digitalisierung, deine Nachhaltigkeitsstrategie, deine Mitarbeiterstrategie? Und das schaffen natürlich auch nicht alle. Wenn du jetzt von H&M und Adidas sprichst, da gibt es Programme für, das sind große Firmen, die sowas können. Aber der kleine Einzelhändler in Worms oder in Lippstadt, der hat natürlich auch nicht Kapazitäten, diese ganzen Themen auch gleichzeitig abzuarbeiten.
Wäre es vielleicht da auch, du hast ja vorhin den Marktplatz erwähnt, die Stadt als Marktplatz, ja, vielleicht auch an der Stadt eine Plattform zu bieten für die, weil ich stelle mir vor, meine Mutter hat ja auch ein Einzelhandelsgeschäft 40 Jahre lang. Das ist natürlich unglaublich schwer für einen kleineren Händler im Vergleich zu den großen jetzt, die du schon erwähnt hast, eine Website auf die Beine zu stellen, ja, E-Commerce zu betreiben, was bei eBay zu listen, ja, was zu verschicken in einer konsistenten Art und Weise, dass es nicht nur irgendwie 0, irgendwas Prozent sind vom Umsatz, sondern irgendwie 10% ja, oder 20%. Ist das vielleicht auch eine Rolle, die die Stadt und dann auch folglich die Politik einnehmen könnte?
Also wir haben sehr viele Pilotprojekte bei sowas gemacht und man sieht, dass diese Portale, wo eine Kommune und die Wirtschaftsförderung mit dabei sind, am besten funktionieren, wenn das Thema E-Commerce nicht unbedingt eine Rolle spielt, weil das eben sehr, sehr schwierig zu implementieren ist. Aber dann grundsätzlich als Stadt die Innenstadt promotet, dass man auch zum Beispiel digitales Kataster hat, dass man sich mit den Maklern in dem Netzwerk zusammentut, wo gibt's Leerstände und so weiter. Davon halte ich sehr viel. Vielleicht auch Lieferdienste organisieren. Aber der reine E-Commerce, dass wir den kommunal mit verwalten, da wage ich bezweifeln, ob das am Ende wirklich klappt, weil Amazon wird jeden Tag besser und die Convenience, die dort in diesen guten Online-Kanälen da ist, da hinkst du immer hinterher, da musst du aufpassen, dass du dann...
Shopify und Co., ne?
Absolut, absolut. Also da warne ich immer, wenn da sehr mutige Leute unterwegs sind. Aber wir können als Kommune, wie gesagt, viele andere Dinge machen. Wir können diesen Marktplatz als Ganzes fördern. Und das, dann natürlich das Thema Stadtentwicklung. Wie sieht eine Stadt eigentlich aus? Ja, das ist ja sehr viel Beton und parkende Autos. Und ich glaube, wir müssen da natürlich auch hin, dass wir viel mehr Inseln schaffen, wo mehr Grün ist, wo kleine Spielplätze sind, wo Pop-up Szenarien da sind, wo wir Weihnachtsmärkte, Sommermärkte, Schlemmermärkte immer wieder neu installieren, um irgendwo Leben zu kreieren außerhalb des stationären Sortiments. Und da immer noch mal zu sagen, das ist keine Konkurrenz, sondern das soll ein Win-Win sein für beide Seiten.
Da hätte ich noch eine Frage bezüglich Stadtentwicklung. Jetzt gerade hier in Köln, wie in vielen anderen Großstädten, ist es ja so, dass sich auch die, jetzt hier in Köln heißt es Veedel, aber in Berlin sind es dann die... helft mir kurz auf die Sprünge, wie ist da das Wort nochmal für die verschiedenen Bereiche?
Bezirke gibt's.
Genau, Bezirke. Und ja, also und mir ist aufgefallen hier in Köln, dass in meinem Bekanntenkreis viele gar nicht mehr so gerne in die Innenstadt gehen, jetzt auf die Schildergasse oder auf die Hohe Straße, was ja hier in Köln so die Haupteinkaufsstraßen sind, für die es nicht kennen. Und die dann vielleicht lieber in ihrem Veedel dann einkaufen gehen und da in die kleinen Boutiquen und Shops gehen und zur Gastronomie etc. und sich schon fast gar nicht mehr so richtig auf die große Einkaufsstraße trauen, weil da zu viel Trubel ist, zu viel Action, zu viel Kommerz, vielleicht auch zu viele Menschen, was man vielleicht auch nicht mehr so möchte nach Covid, wo man irgendwie drauf konditioniert ist, jetzt nicht tausende von Menschen um sich herum zu haben. Also wie siehst du da die Entwicklung? Also geht es mehr in die Bezirke und in die Stadtteile, die sich dann entwickeln, also dezentral oder auch eben nicht? Also oder was ist da so der beste Weg? Also da kann ich mir vorstellen, dass es für eine Stadt, unabhängig jetzt, ob es Köln oder andere Städte sind und groß und klein, irgendwie auch schwierig, ne? Also packst du alles zentral in die Mitte und alle fahren dahin und nutzen diesen Marktplatz, oder ist der Marktplatz auch verteilt über verschiedene Bereiche?
Ja, ganz klar Letzteres. Also ich glaube an beides. Ich glaube an die Strahlkraft von guten Innenstädten. Und wir haben es jetzt, finde ich, ganz gut erstmal mal überlegt in Köln, auch mit der Köln Business, also der hiesigen Wirtschaftsförderung, dass man sagt, wo könnten wir denn welche Händler ungefähr ansiedeln? Das nennt sich dann so Handelslagen, ja. Dass man sagt, da ist ein bisschen mehr Premium, da ist ein bisschen mehr Streetwear und Sportswear, da ist ein bisschen mehr Gastro. Aber grundsätzlich die Zentralität von Großstädten, die musste weiterhin ausspielen. Das ist ja auch, hat ja auch über den Retail an sich Ausstrahlungseffekte. Das korreliert mit der Messe, mit dem Flughafen, mit der Hotellerie. Und also das halte ich schon für sehr wichtig, dass Großstädte auch sozusagen ihr Metropolcharakter stärken. Aber für die einheimische Bevölkerung oder für die Stadtbevölkerung sind Fädel natürlich total wichtig. Fädel, Stadt, Ortsteile, weil es dort viel persönlicher zugeht. Und wir sehen im Retail schon den Trend stark, dass man sich eine Stammkundschaft noch stärker herausarbeitet, als das früher der Fall war, weil es eben die Frequenzen grundsätzlich niedriger geworden sind. Und dann ist eine Situation vor Ort, bei uns eben Fädel oder im Bezirk, schon total wichtig. Die haben auch dann ein bisschen andere Sortimente, ein bisschen anderen Zugang zu den Leuten. Und am Ende entscheidet sich aber eine Ansiedlung auch dann immer tatsächlich noch darüber, welche Mieten werden aufgerufen, wie kann ich noch Mitarbeiter begeistern dafür, weil nicht jeder immer den ganzen Tag allein im Laden stehen will. Also das sind natürlich viele Dinge, die dann davon abhängen. Also beides ist wichtig, Stadtteile für die Stammkundschaft und für die Stadtbevölkerung. Du hast recht, viele Kölner gerade gehen nicht mehr so gerne in die Innenstadt, wie das früher der Fall war. Und da müssen wir uns Gedanken machen, woran das liegt. Den hätte ich das schon.
Ja. Wenn du vielleicht nochmal deinen eigenen Händlerhut aufsetzt, ja, und jetzt gehen wir mal von so einem Fädel aus, welchen Online-Grad aus deiner Warte muss so ein Händler imstande sein zu leisten? Ja? Weil ich meine, früher waren die Innenstädte und oder vor allem die großen Filialisten, die sind natürlich designed für Verfügbarkeit. Ja? Du kriegst das T-Shirt in 50 verschiedenen Ausführungen, in allen Größen. Es braucht natürlich viel Fläche. Ja? Und in Zukunft wird der Handel vielleicht anders ausschauen. Er ist eher ein Showroom. Du schaust dir die Sachen da an und lässt dir das dann liefern. Ja? Du musst nicht mehr alles da sein. Ja? Hast andere Experience noch dabei. Wir haben in einer der vorhergehenden Sessions Yoga-Sessions zum Beispiel mal diskutiert, ja? oder irgendwelche Events in so einem Store. Aber dennoch gibt es da sicherlich irgendwie, sagen wir mal, so ein Hygiene-Basispaket, das so ein Einzelhändler, ja, wenn er wirklich nur ein Store hat oder drei und nicht H&M ist, leisten muss. Ja. Ist das ein Online-Katalog, den er zeigen muss, wo er dann irgendwie reservieren im Store der Kunde klicken kann? Oder ist es doch ein kleiner Online-Shop, wo der Kunde doch nur bestellen kann? Was sind da dein Blick aus Handelssicht sozusagen?
Ja, wir sind ja Markenhändler und Marken unterscheiden sich natürlich auch ihrer eigenen Verfügbarkeit. Wie können sie nachliefern beispielsweise? Ist für mich immer ein ganz wichtiger Punkt. Also was hat die Marke natürlich für eine Sichtbarkeit, für eine Bekanntheit, für wie gut ist das Produkt? Aber eben auch was die Verfügbarkeit. So haben wir das gemacht, dass wir den Kunden letztendlich über die CRM-Systeme und über die Nachliefermöglichkeiten unserer Lieferanten eben diese Convenience und diese Nachlieferung bieten können. Wenn ich jetzt Sortimente habe, die ich nicht nachliefern kann oder die ich selber produzieren muss möglicherweise, ist das natürlich ein bisschen komplizierter. Das ganze Thema E-Commerce, also wir reden ja immer von Pure Playern, entweder ist jemand auch richtig online oder richtig stationär und die beides probieren, müssen das schon sehr, sehr, sehr gut können. Denn der Online-Handel ist natürlich einerseits eine Riesenchance, kann aber auch wirklich zu einem richtigen Geldgrab werden, wenn eben Retourenquote zu hoch, Warenkorb zu klein sind, das sind die zwei großen Parameter im Online-Bereich. Das muss einfach funktionieren und das ist halt schwierig. Deswegen halte ich das im Modebereich zum Beispiel für sinnvoll, sich da mit den Lieferanten zusammenzutun und zu sagen, okay, wir können dann auch nachliefern. Also wir machen Umsätze, sage ich mal, zu 30% mit Ware, die wir aktuell gar nicht im Laden haben, sondern die wir nachbestellen und dann auch den Kunden zur Verfügung stellen. Anderes großes Thema sind die Connected Retail. Du setzt dich wirklich mit einem ganz großen Online-Händler zusammen. Kenne ich einige gute Beispiele, die fantastische Geschäfte aus ihrer Sicht seinerzeit gemacht haben. Wenn dann aber diese großen Player auf einmal die Gebühren ändern, ist aber das ganze Geschäftsmodell von einem Tag auf den anderen, weil du auf einmal pro Teil mehr Gebühr bezahlen musst, auch deutlich unter Druck, dass die dann auch schon sagen, ja, mit denen lohnt es sich jetzt doch nicht mehr so zu arbeiten. Oder ich kaufe nur noch die Teile, die so sicher sich verkaufen. Dann ist das aber wieder nicht ganz so interessant, das Sortiment. Also Connected Retail hat auch einige Gefahren, birgt das in sich. Mal davon abgesehen, dass deine Daten dann nicht mehr dir alleine, deine Kundendaten.
Das ist natürlich die spannende, immer der große spannende Aspekt. Ja. Wem beim Marktplatz gehören denn die,
genau.
die Kundendaten und natürlich dann jetzt als kleiner Händler, welche Strategie fährst du, ja? Also hast du vielleicht irgendwie noch irgendwelche, ja, vorhin haben wir über Renner und Penner geredet, irgendwelche Penner-Artikel, die du nicht los wirst, ja, auf der Fläche, die aber vielleicht trotzdem einen Markt in auf einem Marktplatz haben, ja, weil in einer anderen Stadt vielleicht das gerade gesucht ist und hip ist. Da muss man natürlich, glaube ich, seine eigene Strategie finden, ja. Da auch die großen Markenartikler haben dann natürlich so ihre Herausforderungen, wenn man die Presse verfolgt. Und viele gehen auch wieder weg vom Marktplatz. Ja, eben auch einer der Gründe, mir gehört der Kunde ja gar nicht mehr und die Kundenbeziehung.
Aber Product ist alles. Also es soll ja so eine Firma mit drei Streifen geben, die einen Vertrag mit einem Rapper hatten. Das Produkt darf man dann von einem bis zum anderen nicht mehr anbieten. Problem. Oder ich habe eben einen Markenlieferanten, der mal zweimal eine schlichte Kollektion hat. Aber ich bin im Franchise-Bereich sozusagen völlig von dem abhängig. Ich kann überhaupt nicht agieren und reagieren. Dann habe ich natürlich auch Probleme. Also das Produkt ist erstmal, steht über allem, steht auch über der Digitalisierung.
Mhm. Und dann natürlich aber auch der Hersteller, das war auch ein interessanter Aspekt, den du genannt hast vorhin. Ja, wenn wir vielleicht mal S. Oliver nehmen und du ein Franchise bist von S. Oliver oder zumindest mal ein Retailer, der S. Oliver vertreibt, dass die entsprechend auch die Rahmenbedingungen technisch, aber auch die Prozesse aufsetzen, dass sie so einen kleinen auch versorgen können mit Ware. Ja? Was du sagst, ja, 30% der Ware, die du verkaufst, habt ihr gar nicht physisch im Laden hängen. Ja? Die ist nur virtuell irgendwo in eurem Online-Shop, Produktkatalog wahrscheinlich, oder?
Genau, das ist für mich eine der Lösungen, die wie stationärer Handel mit Lieferanten, die so eine Logistik organisieren können, eben auch zukunftsfähig machen können.
Mhm. Und findest du, dass sie das gut machen? Weil ich meine, die letzten Jahre waren ja vor allem geprägt durch Direct-to-Consumer. Ja? Alle großen Markenartikler haben, kann man sie in den Bilanzen auch nachlesen und in den Jahresberichten, verstärkten Fokus gelegt auf Direct-to-Consumer. Ich möchte meine eigene Kundenbeziehung, ich übergehe den Handel. Wie siehst du das?
Ja, ist eine sehr spannende Thematik, die vor fünf, sechs Jahren aufkam, als alle Lieferanten genau dieses über ihr CRM-Programm, das nannte sich zwar Omnichannel, aber die Motivation war, einen stärkeren Kontakt direkt zum Consumer zu haben, die Handelsstufe nicht auszuschalten, aber vielleicht ein bisschen unabhängiger von ihr zu werden. Das war sozusagen der Move. Heute würde man sagen, dass es ein bisschen eine Rückentwicklung gibt. Man sieht, dass Franchise-Nehmer, dass der Wholesale-Bereich total wichtig ist, also zumindest hier im deutschen Markt. Andere europäische Märkte sind ja eh anders ein bisschen organisiert, gerade im Modebereich. Aber sie sehen, dass ihre Franchise-Partner und eben diese Händler vor Ort, was ich auch eben sagte, diese Stammkundenbindung in den Städten, ja, Kleinstädten, mittleren Städten, in den Modehäusern, das ist bei uns ein Riesenthema in Deutschland, großen Local Champions in den kleinen und Mittelstädten total wichtig sind. Für die Bindung auch an die Marke, für den Verkauf, für die Umsätze, für die Rentabilität. Die schließen dann ihre eigenen Retail-Läden, weil die unrentabel laufen. Und auch der Online-Kanal hat seine Grenzen, ja, weil es einfach Leute gibt, die gerne rausgehen. Und deswegen glaube ich, dass da so ein bisschen wieder so eine Entwicklung auch hingibt zur Partnerschaft. Und klar, die Daten gehören am Ende dem Lieferanten und dem Händler. Das ist jetzt so. Aber der Handel, diese Zwischenstufe ist in Deutschland total wichtig. Also wir sehen auch, ich will jetzt keine Namen nennen, bei welchen Lieferanten, aber dass die Franchiser und die Händler oft viel bessere Quadratmeterumsätze machen als die Markenhersteller in ihren eigenen Läden. Das ist ja schon eine interessante Beobachtung.
Ja, was du sagst, ja, Stammkundschaft. Und die haben natürlich auch nochmal eine Auswahl. Die haben nicht nur die eine Marke, sondern die können ihrer Stammkunden auch mal irgendwie eine Variation anbieten, ja, und auch mal mehrere, einen Mix aus mehreren Marken. Gepaart mit gutem Service natürlich. Wofür der Handel natürlich seit ich
denke. Ich denke, Luxusmarkensegment, Gucci, Prada, Louis Vuitton, dürfte es nochmal einen anderen Trend geben. Läuft es eher darauf hinaus, dass man vielleicht auf solche Händler dazwischen verzichten möchte. Aber das hat auch eine andere Begehrlichkeit und da steckt auch ein anderes Marketingkalkül hinter.
Vielleicht, wo wir gerade bei den Themen sind, würde ich nochmal einen Themenbereich von uns hier einläuten. This is the reality check. Und zwar haben wir jetzt schon einiges gehört von dir, aber dadurch, dass du ja auch eigene Läden betreibst und schon lange betreibst, wollen wir auch vielleicht den Zuhörern noch so ein paar Learnings mitgeben von dem Reality Check, den du selber erfahren hast, vielleicht jetzt auch über die letzten Jahre mit Covid, ne, was für Anpassungen musstet ihr selbst machen mit eurer Firma, mit euren Läden. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was ausplaudern und vielleicht auch so das ein oder andere Learning noch mitgeben?
Ja, also ein paar Trends haben wir ja beleuchtet. Also ich meine, dass wir unter einem Frequenzrückgang in Einkaufsstraßen, in den meisten zumindest, in Fußgängerzonen, auch in Einkaufszentren, das kann man nachlesen. Ja, das ist messbar. Das wird ja auch gemessen und Frequenz ist das eine. Früher haben wir gesagt, Tüten ist das andere. Ja, lohnt nicht nur, wenn 50.000 Leute über eine Straße laufen. Die sollten auch am Ende des Abends Tüte in der Hand haben. So haben wir ja in den 90er Jahren gesprochen. Ich glaube, da ist aber immer noch was dran. Ja? Also Frequenz.
Absolut.
Aber ohne Frequenz passieren eben Dinge, die dann schwierig sind. Wir hatten früher Ständer vor der Tür, die dann am Samstagabend leergeräumt waren, weil einfach so viele Leute dran vorbeigegangen sind. Wir hatten die richtigen Produkte. Heute funktioniert Retail anders. Es muss eben begehrlich sein. Es muss was Besonderes sein. Wir haben natürlich auch immer noch Standardartikel, die laufen auch, aber darauf alleine kannst du keine Sortimente mehr machen. Also Begehrlichkeit ist absolut wichtig. Du brauchst heute mehr denn je Mitarbeiterinnen, die auch Storyteller sind, die Geschichtenerzähler sind, die wie ein, das ist sozialer Austausch in den Läden, was heutzutage stattfindet. Das muss auch auf Augenhöhe eine Kommunikation sein. Das ist viel wichtiger, als nur zu sagen, das Teil haben wir auch in Größe 38. Dann hast du die Digitalisierung, haben wir, glaube ich, eben schon ein bisschen beleuchtet, dass das so zentral wichtig ist, dass du da mitmachen kannst, dass du deinen Warenkorb richtig voll machen kannst und der Warenkorb muss höher sein als früher. Der Durchschnittsumsatz ist deutlich gestiegen, die Konversion, also was machst du aus Kunden, die in deinen Laden gehen, wie viele stehen nachher an der Kasse? Das sind die so KPIs oder betriebswirtschaftliche Beziffern, die total wichtig sind, die aber tatsächlich auch gestiegen sind. Das heißt, wir machen heute Umsätze mit weniger Kunden, aber einem höheren Durchschnittsbon. Und dafür brauchst du dann am Ende eben auch Lieferanten, die dir das liefern können. Also wenn du mit Lieferanten arbeitest, müssen die in der Lage sein, in den richtigen Saisonphasen gute Ware auch mit ordentlichen einer Wertigkeit einzuliefern und darauf noch stärker Wert zu legen als früher, das ist, glaube ich, total wichtig. Wir haben einen großen Trend im Textil-, Modebereich auf jeden Fall. Früher ging es nur um schnelle Taktung und hohen Lagerumschlag und da war der Bon nicht so wichtig. Man muss sagen, dass viele Systemlieferanten inzwischen bei der Kalkulation schlechter geworden sind, weil die Abschriften zu hoch sind. Und deswegen ist es eben eher wichtig, dass du dir Sortimente und Lieferanten und Marken suchst, die ein bisschen höheren Bon und weniger Abschriften ermöglichen. Und das ist sozusagen die Schwierigkeit, die da drin steckt. Also das sind so die wichtigen Learnings der letzten Jahre. Mit weniger Kunden höhere Umsätze machen pro Bon.
Trotz Inflation dann auch bei dem höheren Bon?
Ja, die musst du natürlich ehrlicherweise rausrechnen im letzten Jahr. Aber es war auch schon bevor wir sozusagen bei 9% oder 10% waren. Jetzt erhöhen die Lieferanten natürlich auch ein bisschen die Preise. Also das ist so ein bisschen halb mit drin, ja, die Inflation auch im Höhen.
Würdest du sagen, also meine These wäre jetzt mal zu sagen, weil du auch sagst hier die Preise, höhere Warenkörbe, ja, bei weniger Frequenz. Meine These wäre jetzt, Menschen, die jetzt nicht so unbedingt betroffen sind durch die Inflation, ja, weil sie irgendwie einen guten Job haben und sich jetzt wenig Gedanken machen über 20% höheren Lebensmittelwarenkorb, dass die nach wie vor investieren und höhere Qualität kaufen. Und die anderen, ja, und da ist eben die Frequenz bricht da weg, die können sich es eben nicht mehr leisten, weil sie die 20% mehr beim Lidl und beim Aldi lassen müssen. Würdest du die These unterschreiben oder gibt es andere Gründe?
Also das ist auf jeden Fall ganz klar ein Treiber des Ganzen, dass der Warenkorb, den ein normaler Konsument oder Konsumentin letztendlich ausgibt, durch die höheren Lebensmittelpreise sich schon arg verändert hat. Ja, und ich glaube, dass die Urlaubsreise kürzer wird, dass der Modeeinkauf einfach dann mal ausgelassen wird. Das ist für Leute mit normalem Portemonnaie haben wir hier ein echt großes wirtschaftliches und auch sozialpolitisches Thema aufgebaut. Und das wird uns mit Sicherheit auch noch die nächsten 1-2 Jahre begleiten. Und da brauchen wir auch Anpassungsmaßnahmen, gerade im Energiekostensektor. Was das für uns für den Modehandel heißt, ja, wir machen das auch mit Menschen, die eine etwas geringere Einkunftselastizität haben, wie man das früher so nett nannte, die also ein bisschen mehr Geld im Portemonnaie haben, für die das ganz so wichtig ist, absolut. Und der Bereich, das ist ja auch interessant, es gibt weiterhin Fast Fashion, kann man sich ja auch natürlich aus Nachhaltigkeitsgründen auch mal anderweitig unterhalten, aber es gibt günstige Mode, also New Yorker funktioniert weiterhin sehr, sehr gut beispielsweise. Aber dieser Mittelbau, diese mittleren Mainstream-Kollektionen, die sind auch stark unter Druck. Die erleben auch ganz stark, dass ihre Kunden seltener kommen, sage ich mal.
Ich habe noch eine Frage.
Um eben Geld zu
gerade noch was gesagt, Storyteller, ja, dass die Mitarbeiter neue Fähigkeiten brauchen und es nicht nur darum geht, die Hose in der richtigen Größe rauszusuchen, sondern auch, dass man soziale Fähigkeiten hat, gut schnacken kann und einfach vielleicht ein Verhältnis aufbaut, sodass der Kunde auch wiederkommt und einfach eine gute Zeit hat, so wie vielleicht der Barista um der Ecke bei seinem Lieblingscafé. Kriegen diese Leute dann perspektivisch auch ein besseres Gehalt in der Zukunft, weil sie eben nicht nur transaktionsmäßig einen Job machen im Retail-Geschäft, sondern irgendwie zum einfach sehr gute soziale Fähigkeiten brauchen, vielleicht auch da eine Passion für benötigen, für diese Produkte, die man da vertreibt. Also das ist so ein bisschen, was ich auch wahrgenommen habe, dass es schwieriger wird, Menschen für Retail-Jobs zu kriegen auf der Fläche und gleichzeitig vielleicht man auch tiefer in die Tasche greifen muss als Retailer, um gute Leute zu kriegen.
Beides stimmt und gerade so die Teamleiter, die eben die besten Storyteller sind. Story heißt ja einmal auch ein bisschen was über das Produkt, über die Marke zu erzählen, aber dann eben auch Social Life, wo, hier war der letzte Urlaub und das andere Restaurant, dass man sozusagen auf Augenhöhe mit seinen Kunden sprechen kann. Und wenn wir eben sagen, der Kunde wird auch ein bisschen anspruchsvoller, was die Preise angeht, dann ist das Kommunikationsniveau halt auch ein bisschen. Und eindeutig, daran wird sich dann auch eine Vergütung richten, weil diese Filialleiter, Teamleiter eben auch einfach den Style der Läden bestimmen. Ja, also die setzen da die Benchmark und deswegen setze ich auch immer sehr stark auf dezentrale Teamleitungen, die das vor Ort auch dann nachkaufen und so weiter entscheiden können, weil sie eben so gut mit den Kunden können. Und dann gar nicht mehr so wichtig, dass die jetzt irgendwann mal einen Einzelhandel gelernt haben. Ich glaube, das ist inzwischen die am wenigsten zu bewertende Qualität, sondern einfach können die gut mit Menschen. Haben Lust auf Menschen, ja? Haben die auch Lust auf Unterhaltung und auf Austausch.
Sie sind quasi mehr ein Gastgeber als ein Verkäufer. Quasi, ja? Also ein Gastgeber, der
das auch können wir jetzt ja wieder kann. So hochziehen vom einzelnen Laden auf die ganze Stadt oder das Veedel. Im Grunde genommen sind wir Gastgeber, ja. Wir organisieren einen Marktplatz, wo die Leute gerne dafür sozusagen diese ganzen Bausteine hinzukriegen. Das ist, glaube ich, auch auf Dauer in den Kommunen das Wichtige. Du brauchst einen City Manager, der sich dann auch um die Dinge kümmert, dass das WIC dann richtig funktioniert. Also dieses digitale Infrastruktur, dass wir die Stadt ein bisschen umbauen, dass sie einfach attraktiver wird, habe ich eben gesagt, mehr Grün, mehr Spielplätze, weniger parkende Autos auf der Straße und dass wir die Möglichkeit schaffen, in Städten sich gerne zu treffen.
Du hast gerade das habe ich auch noch am Zettel, wer macht sowas eigentlich oder wer kümmert sich im Alltag drum? Ja, der City Manager war jetzt einer, den du genannt hast. Gibt es da noch mehr? Oder wenn du noch mal ein bisschen reinzoomen könntest, was macht denn so ein City Manager? Ja,
also wir haben das immer...
Wenn es den gäbe.
Ja,
gibt's genau. Die denn überhaupt schon, ja. Ne?
Ja, Martin, du kannst dich natürlich überall bewerben mit deiner...
Jens, ja. Ich meine, ich bin kein Kölscher Jung wie du, aber mittlerweile fühle ich mich so seit den 6, 7 Jahren, wo ich jetzt hier bin.
Also ich glaube auch, dass das funktionieren würde. Aber Spaß beiseite. Erstmal da wieder Leute zu kriegen, ist aber was anderes. Aber wir haben jetzt auch als Land Nordrhein-Westfalen waren wir die Ersten und ich glaube auch heute Einzigen, die das Thema vitale Innenstädte auch während und nach Corona mit richtig fetten Förderprogrammen unterstützt haben. Und das Ding ging dann eben entweder in Pop-up-Anmietungen oder in Nutzungsänderungen oder in Machbarkeitsstudien, aber eben auch zum Beispiel in die Anschubfinanzierung von so City-Managern, weil wir glauben, dass der Wirtschaftsförderer sich in früheren Zeiten eher um das Gewerbegebiet draußen vor der Stadt gekümmert hat, dann die Ansiedlung organisieren und ein bisschen Infrastruktur. Aber eine Innenstadt ist früher von alleine gelaufen. Das geht halt heute nicht mehr. Im Grunde braucht jede Stadt, das ist meine These, sowas wie jedes Center einen Center Manager hat, einen Manager, der die Akteure Tag für Tag vernetzt. Ja, und ich will ja keine Planwirtschaft das Wort reden. Die Kommune kann auch nicht alles machen. Du hast das am Anfang gesagt. Am Ende werden die großen Mietverträge in der Privatwirtschaft gemacht. Aber man kann das begleiten, man kann das ermöglichen, man kann es ertüchtigen, man kann es vor allem beschleunigen. Und das sind so die Dinge, die gute City Manager, und da kennen wir einige von, auch in den letzten Jahren geschafft haben. Da kommen dann die Leute auch oder die Firmen auch gerne hin in solche Städte. Das spricht sich um, da wird sich gekümmert, da geht schneller. Da kriegst du deinen Umbau, deine Werbeschilder, vielleicht sogar deine Mitarbeiter schneller organisiert. Die haben einen Leerstandskataster, die haben Firmen, die dir vielleicht beim Umbau helfen und so weiter und so weiter. Da gibt es also sehr, sehr viel, was ein City Manager leisten kann.
Und das würde dann über eine Wirtschaftsförderung gehen, so ein City Manager? Oder wo würdest du die Person angesiedelt sehen?
Jeden Fall. Also das ist, der soll ja die Wirtschaft fördern und der soll nicht nur Plan im Kopf haben, sondern soll aus dem Leben sein und einfach aber auch vom jeweiligen Bürgermeister so unterstützt werden, dass sein Wort auch Gewicht hat. Ja? Mhm. Und da gibt es noch ein paar andere Instrumente neben dem City Manager, will da jetzt auch nicht in die Länge gehen, aber es gibt so einen Instrumentenkasten, den Städte, Stadtteile sich aneignen können, um einfach zu unterstützen, damit es schneller und besser geht. Weil die Zeiten werden mit Sicherheit nicht einfacher die nächsten Jahre. Und alle wollen ja attraktive Städte haben. Das ist ja das Gesamtziel von allen. Und wie man das dann eben macht im Einzelnen, hat auch jede Stadt braucht auch eine eigene Story für sich. Das ist dann Aufgabe von diesen Leuten.
Ja, okay.
Die Story, die begleitet uns immer wieder. Wir hatten auch mit dem Wolf Jochen Schulte-Hillen vor einigen Folgen mal ein interessantes Gespräch zum Thema Quartiere, haben wir heute auch besprochen. Aber jedes Quartier erzählt quasi eine eigene Story. Ich kann mich da noch erinnern an den Gucci-Laden, der zum Beispiel in Williamsburg in New York anders aussieht als jetzt zum Beispiel im Meatpacking District. Finde ich eigentlich ganz ein anschauliches Beispiel. Weil der Kunde fragt sich natürlich immer, oder du als Stadt, als Einzelhandel musst natürlich immer die Frage beantworten, warum soll da jetzt jemand hinkommen? Ja? Warum sollen die nicht zu Hause vor dem TV sitzen oder vor dem Rechner? Ja, warum sollen sie kommen? Und wenn du die Frage möglichst knackig beantwortest, dann glaube ich, steigerst du auch die Frequenz wieder.
Also langfristig. Ein Beispiel wir haben in der Kölner Südstadt gibt es ein großes Gelände, wo derzeit der aktuelle Großmarkt noch ist. Das ist ein Stadtentwicklungsquartier, das nennt sich Parkstadt Süd. Und da ist eben so eine, aufgrund des Großmarktes eine Markthalle. Und dann habe ich mal so eine Idee entworfen, auch selber visualisiert, wie das später in der Parkstadt Süd als echte Foodhalle sozusagen, warum man dann in so ein Quartier geht. Und darum, solche Leuchttürme machst du dann Ansiedlung. Mhm. Das heißt, man würde dann sozusagen auch in dieser historischen Kulisse eine ganz spezielle Story erzählen. Und ich glaube, das gibt es an vielen Ecken, auch in Deutschland, in den Städten. Da muss sich eben einer mal ein bisschen Gedanken machen in der Stadt und da was aufbauen. Weil ich glaube, was die Leute nicht wollen, ist überall den gleichen H&M, überall den gleichen Laden, Gott hab sie selig, sondern dass wir es irgendwo schaffen, für die Stadt eine eigene Story, einen eigenen Marktplatz zu entwickeln.
Mhm. Cool. Danke.
Ja, das war sehr anschaulich. Ich kann mich erinnern, ich war im Sommerurlaub in Kopenhagen und da gibt's Reffen. Ich weiß nicht, ob ihr auf Reffen kennt, stelle ich mir jetzt ähnlich vor, was du gerade erzählst. Das war auch hier, da kannst du mit dem Schiff hinfahren und es ist ein riesiger Food Court, da spielen Bands, nah am Wasser. Also da habe ich auf jeden Fall eine Antwort auf das Warum. Ja? Ich will irgendwie mal was Ausgefallenes essen. Da gibt's wirklich ausgefallene Sachen. Und ich kann aber auch hier einkaufen. Ne? Es gibt so ganz kleine so Artisanal-Shops, die machen irgendwie selber die Ketten. Fand ich ein gutes Beispiel. Und ich denke, das Konzept kannst du auch gleich dann München verkaufen. Wir haben auch noch eine Großmarkthalle, die immer kleiner schrumpft.
Ebenso, wir müssen ja auch Innenstadt, auch gerade in der Großstadt, auch zusammendenken. Habe ich eben schon mal gesagt, wir haben die Messen. Ja, wir haben das Thema Gaming beispielsweise. Das ist ein riesen Anknüpfungspunkt, wo man auch immer eine Story erzählen kann in Köln. Ja, weil hier Köln ist einfach für Gamer und für die ganze Szene total bekannt. Wir haben die Hotellerie, wir haben die die Gastronomie, wir haben die Brauhäuser. Also wir haben ja eine Story, die man aus sich schon mal für so eine Stadt wie Köln erzählen könnte. Untereinander diese Abhängigkeiten auch der Branchen miteinander. Wenn du zwei von solchen großen neuen Hotspots in so einer Stadt entwickelst, kriegst du bei TripAdvisor gleich 1000 andere Bewertungen und die Stadt ist wieder viel hipper, als sie vielleicht noch vor 2 Jahren war. Das sorgt wieder für neue, gute Besucherströme. Also man muss das ja auch zusammendenken.
Absolut, ja. Ich finde auch in München hier, wenn ihr das Werk 3 kennt, das war hier der ehemalige Kunstpark, ja, wo ganz viele Industrie früher war, die Optimolwerke, ich glaube, es waren Chemie, dann war das irgendwie so Zwischennutzung, irgendwie Nachtclubs und jetzt da, wenn man sich das jetzt mal anschaut, was da los ist, ja, also da ist eine Mischung aus Wohngebäuden, aus Offices, aber auch aus interessanten Sachen, ja, so ein Riesenrad zum Beispiel oder eine Containerstadt, wo du essen kannst, also das fand ich auch also für mich ein gelungenes Konzept, ja, wie man so ein Quartier für sich belebt, weil hätten die da jetzt nur Offices gebaut, ja, hätten wir auch machen können. Und vielleicht ein paar Wohngebäude wäre das lang nicht so interessant geworden für viele.
Mono ist auf jeden Fall der falsche Weg. Deswegen Mixed Use. Und das eben auch mit ständigen Pop-up-Elementen. Und zu wissen, dass das beiden Seiten hilft. Dass das die stationären Händler und Gastronomen nicht negativ belastet. Gutes Beispiel war in Wiesbaden. Die haben da auch Messungen gemacht. Die haben einen Platz dort ganz neu bespielt. Da brauchst du natürlich auch gute Dienstleister, die sowas können, aber auch den Leuten ein bisschen die Angst nehmen, dass wenn hier mehr Traffic ist, dass dann, und da ist ein Pop-up-Gastronom, dass man dann verliert. Nein, alle gewinnen.
Macht der City Manager, der die Ängste dann managt.
Cool, Olli, wir kommen so langsam zum Schluss. Cool. Fast die Stunde voll. Wir haben jetzt hier noch 1-2 Sachen so in der Closing-Runde, die wir uns noch aufgeschrieben hatten. Wenn du auch noch Themen hast, die du gerne loswerden möchtest, super gerne. Eine Sache, die hier noch war, das bestimmt auch schon öfter mal diskutiert worden ist, ne? Bleibt es dabei in Deutschland, dass sonntags die Geschäfte geschlossen sind in der Innenstadt oder wird es dazu kommen, dass man sonntags auch shoppen kann? Was ist da so dein Take bei dem Thema?
Ich habe mich in diversen Standortgemeinschaften an dem Thema wirklich fast müde gearbeitet. Und wir haben versucht, das über die Landesebene beim Bund zu platzieren, in Europa zu platzieren. Ich habe derzeit keine große Vorstellung, wie das möglich ist, weil es eben bei uns hohe Grundgesetzhürden gibt und vom Verfassungsgericht mehrfach auch bestätigt worden sind. Das Einkaufsverhalten der Menschen ist halt ein völlig anderes. Also da gehen wir völlig an der Realität vorbei. Die Online-Umsätze sind sonntags mit Stand am höchsten in der Woche, weiß jeder. Die Shops in Holland, Belgien, die hier von Düsseldorf und Köln gut zu erreichen sind poppenvoll. Sonntag Zeit und Lust, was zu machen. Also es ist im Grunde genommen absolut falsch. Aber ich habe jetzt, man muss ja mal ehrlich sein, keine Vorstellung, wie das in den nächsten 2 Jahren über die politische Ebene geheilt werden kann. Ich hab so viele Gutachten, haben wir einen Auftrag gegeben, aber sind auch die Rechte der Städte da immer sehr restriktiv, weil eben die höchstrichterlichen Urteile immer so ausgefallen sind.
Die Restaurants und die Friseure etc., die haben ja eine gute Lösung gefunden, dass sie dann montags dicht machen, ne? Und dafür dann aber sonntags, Friseure haben sonntags nicht offen, aber die Restaurants haben sonntags offen, so, und dann oft montags geschlossen. Von daher, ja, schade, dass da die Flexibilität nicht so wirklich gegeben ist. Ich verstehe den Punkt, dass man den Leuten auch ein bisschen Ruhe gönnen soll und deswegen das sehr heilig ist, dieser Sonntag, ne? Aber wenn das Userverhalten sich verändert und eben sonntags auch eingekauft werden möchte, dass man dann überlegen muss, was ist denn die Alternative, ne? Und das finde ich dann auch so ein bisschen schade, dass dann wiederum der Einzelhandel darunter leidet und auch die Innenstadt letztendlich, ne? Weil man einfach weniger Angebot schafft für so einen Sonntag, ne? Wo man eigentlich Zeit hätte.
Wie soll ich sagen? Das ist gar nicht lustig, sondern das Perfide daran ist eigentlich, dass das nur passiert, weil eben 2 große Organisationen vor Gericht klagen. Und das sind beides Organisationen, die unglaublich viele Millionen von Mitgliedern verloren haben. Gewerkschaften und Kirchen, die also auch sich in ihrer Kernarbeit von den Leuten so ein bisschen entfernt haben. Wenn die nicht klagen würden, würde auch kein Gericht urteilen. Ja, das ist also wirklich sehr, sehr vertrackt, das Thema.
Ich kann mich noch erinnern, in dem Ort, den ich vorhin erwähnt habe, Roding, wo ich herkomme, da gibt's verkaufsoffene Sonntage. Und es gibt, glaube ich, eine begrenzte Anzahl, ja, wo du aufmachen darfst. Wenn du öfter aufmachst, wirst du, glaube ich, abgemahnt, ja. Wenn du aufmachen würdest, über diese Grenze hinaus. Und ich kann mich aber erinnern, dass an diesen Sonntagen unglaublich viel los war immer. Ja? Da war ein Markt, da waren irgendwelche Schausteller, ja, zum Thema Storytelling oder was bieten. Aber es natürlich waren die Geschäfte auch da. Wenn du mehr Frequenz reinbringst in die Stadt und die Conversion gleich bleibt, dann machst du natürlich automatisch irgendwie auch mehr Umsatz am Ende des Tages. Ja? Aber die Frage, die ich mir jetzt stelle, wenn du jetzt wirklich jeden Sonntag aufmachen würdest, könntest du das gewährleisten, diese Frequenz? Und B, kannst du es überhaupt leisten? Ja? Weil wenn du als Eigentümer da drin stehst, wo du ja for free arbeitest, kannst du ja nicht jedes Mal deinen Angestellten am Sonntag zahlen.
Kompromisse, also heute können wir 3 bis 4 Mal öffnen. Die sind dann genehmigt. Wir hatten mal einen Vorschlag, 12 Mal im Jahr zu öffnen, einen Sonntag im Monat eben offen zu lassen, um es eben für Mitarbeiter, Inhaber und für alle irgendwo erträglich zu machen. Aber das wäre ein absoluter Booster für Lebendigkeit, weil am Sonntag ist einfach auch das Gefühl der Leute irgendwo ein bisschen besser. Die sind nicht gestresst, haben irgendwo Zeit, auch einen guten Bonk zu machen, sage ich jetzt mal ganz als Retailer. Und alle Sonntage, die wir gestalten, die genehmigt sind, die funktionieren hervorragend, weil genau dann diese Atmosphäre auch da ist.
Dann kommen wir langsam zum Ende. War echt interessant, habe total viel gelernt, auch viele konkrete Beispiele mitgenommen. Oliver, wenn du jetzt 3 Wünsche frei hättest, ja, und dir was wünschen könntest von der Politik, wenn du dir was wünschen könntest von den Menschen, die einkaufen, von den Einzelhändlern, was würdest du
dir wünschen? Ja, ich wünsche mir, dass wir in der Politik, in den Städten vor Ort es schaffen, unsere Innenstadt attraktiver zu machen, dass wir unbürokratischer Lösungen erarbeiten und dass wir den Einzelhandel unterstützen. Und von den Kunden wünsche ich mir, dass sie gerne in den Handel vor Ort reingehen. Und vom Handel wünsche ich mir, dass die Sortimente und der Laden so modern und so cool ist, dass die Leute da gerne hingehen.
Perfektes Schlusswort, würde ich sagen.
Vielen Dank, Olli, für deine Zeit.
Auch von meiner Seite aus, Olli, vielen lieben Dank. Schön, dass du dabei warst. Ich glaube, wir konnten einiges mitnehmen. Hoffentlich viele schöne Impulse für die Zuhörerinnen. Und dann nochmal vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne.
The Retail Reality Show with your hosts Martin and Nino is presented by Blank and Salesforce. For more information, check out our website, retailrealityshow.com.